Was gefehlt?
Ja.
Ja, das Würfelspiel. Ha, so was aber. Aber selbst der Thomas ist nicht unterm Gesetz.
Amen.
Deshalb, wenn wir mal was vergessen, ist auch nicht so wild. Gott kann ja trotzdem zu den Einzelnen reden. Und das hoffen wir ja. Gut. Warum handelt der Mensch, wie er handelt? Warum tut er, was er tut? Ist der Mensch wirklich gut? Wann ist er gut? Und wann ist er nicht gut? Was bedeutet es, wenn man sagt, der Mensch ist gut? Ist er durch und durch gut? Oder was an ihm ist gut? Und was ist überhaupt mit diesem Begriff gut gemeint? Oder auch mit böse gemeint? Ja, was bedeutet dieser Begriff, das ist gut und das ist böse? Was bedeutet das? Die meisten Menschen würden der Aussage zustimmen, der Mensch ist an und für sich gut. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wer von sich sagt schon gerne, ich bin böse? Ja? Deshalb ist es doch selbstverständlich, dass jeder sagt, also ich zumindest, ich bin gut. Ganz nach dem Bertolt Brecht, der sagt, der Mensch ist gut, die Verhältnisse erlauben es nicht. Ja, wenn die Verhältnisse anders wären, dann wäre der Mensch gut. Und als überzeugter Kommunist, der er war, musste das ja auch sagen. Verändere die Umstände und der Mensch wird befreit sein, seine wahre gute Natur auszuleben. Das Böse, woher kommt es? Das Böse kommt durch eine ungerechte Gesellschaft. Es kommt durch den Mangel von allem Möglichen, den Mangel von Demokratie, den Mangel von sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit, den Mangel von Chancengleichheit. Gib allen Menschen die gleichen Chancen und sie werden alle gleich gut, gleich profitabel, gleich erfolgreich sein. Geschlechtergleichheit. Wenn alle Geschlechter gleich sind, dann haben wir endlich die Situation, wo alle Geschlechter auch gut sein können. Das Böse kommt durch den Kapitalismus. Das kriegen wir jetzt neuerdings wieder heftig unter die Haut gerieben. Verstaatlichung von Wohneigentum, Verstaatlichung von Autoindustrien, damit man schneller die Elektromobilität durchdrücken kann. All das muss verstaatlicht werden, damit es schneller geht, damit man schneller die Welt retten kann. Sozialismus. Der Kommunismus und natürlich, es sind immer die anderen, durch die das Böse kommt. Ich, wenn man mir erlauben würde, ich wäre ja gut. Die anderen sind es, die es nicht erlauben. Nur, wenn alle Menschen gut sind, das ist eine Logik, die mir nie richtig einleuchtet, wenn alle Menschen gut sind und aber das Böse von den anderen, von draußen, von den Umständen kommt, wer schafft dann diese bösen Umstände, die mich nicht gut sein lassen? Wenn doch alle Menschen gut sind, versteht ihr? Bin ich der Einzige, der hier irgendwie ein großes Fragezeichen hat? Ja? Okay. Der Kommunismus jagt dem Traum vom guten, vom besseren Menschen bis heute nach. Und dabei haben die eine Blutspur hinterher sich gezogen, die sich gewaschen hat. Man spricht von 65 bis 100 Millionen Opfern dieses Versuchs, gerechte, gute Umstände zu schaffen, und dadurch den neuen Menschen zu schaffen, den guten Menschen. Und wahrscheinlich sind das so eher konservative Zahlen. Es gibt Zahlen, die selbst für die frühere Sowjetunion oder Russland schon fast solche Zahlen haben. Und bis zum heutigen Tag erleben wir, dass in Nordkorea oder in anderen kommunistisch-sozialistischen Staaten bei Umerziehungsmaßnahmen und Aussortierungsmaßnahmen Menschen leiden und zu Tode kommen. Der letzte Schrei des Kommunismus ist die Dekonstruktion des binären Geschlechtes. Also binäres Geschlecht heißt Mann, Frau. Das soll dekonstruiert werden, also eigentlich zerlegt, zerstört werden. Dekonstruieren heißt, das klingt ein bisschen besser, da ist nämlich konstruieren drin. Aber eigentlich heißt es weg mit dem binären Geschlecht hin zu 99 oder 99.000 Geschlechtern, völlig wurscht, wie viel. Weil wenn es kein Geschlecht mehr gibt, dann kann auch kein Geschlecht über das andere herrschen oder das andere unterdrücken. Darum geht es letztendlich. Und als zukünftige Utopie des Kommunismus, das habe ich neulich gelesen in einem Zeitartikel, wo einer sich mit einem Buch auseinandergesetzt hat über die Zerstörung der Familie, wo es darum geht, Familie und die Beziehung von Eltern zu Kindern bewusst zu zerstören, sodass am Ende jede Mutter eine Leihmutter ist, weil niemand einen Besitzanspruch auf Kinder hat. Kinder gehören niemandem, ist das Ziel. Es keine Zuordnung mehr gibt von der gebärenden Mutter und dem samenspendenden Vater zum Kind. Weil wenn es keine Besitzansprüche, keine Autoritätsansprüche gibt, dann können die Kinder auch nicht mehr unterdrückt werden von missbräuchlichen Eltern. Das wurde wohlwollend in der Zeit besprochen, dieses Buch. Und das bedeutet, Leute, dass irgendwann kriecht das unterm Teppich in unsere Gesellschaft rein. Wir sind schon auf einem guten Weg durch die Vergesellschaftung der Erziehung der Kinder, indem man den Eltern die Kinder möglichst früh wegnehmen will, möglichst kurz nach der Geburt schon in die Kinderkrippe, damit sie möglichst keine Beziehung zu den Eltern, eine vertrauensvolle Beziehung entwickeln können. Dass der Kommunismus überall, wo er sich austoben konnte, eigentlich nicht wirklich etwas Gutes hervorgebracht hat, wissen die etwas Älteren. Aber die jüngeren Generationen, die nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus, des Ostblocks herangewachsen sind, die wissen von all dem nichts oder nicht mehr viel. Oder wenn sie es wissen, dann wollen sie es oft nicht wissen. Sonst würde man nicht neu den Sozialismus und Kommunismus letztendlich anstreben. Viele Menschen vertreten die Ansicht, dass wir alle als Kinder auf die Welt kommen wie ein unbeschriebenes Blatt. Und wir nur durch die Erziehung und die Sozialisation zu dem werden, was wir sind. Also, wenn wir als Kinder schon erlaubt bekämen, das zu tun, was wir wollen. Also die Eltern im Prinzip nur auf unsere Bedürfnisse, auf das, was wir brauchen, was wir äußern, was wir wollen, reagieren würden. Dann, so ist die Meinung, würde, weil der Mensch ja gut ist, er Gutes äußern, Gutes wollen und dadurch auch am Ende gut werden. Aber die meisten, die Eltern sind, die wissen, Manches muss man den Kindern einfach nicht beibringen. Oder? Das ist eine leidvolle Erfahrung. Man muss die Kinder nicht lehren, zu lügen. Man muss sie nicht lehren, andere zu plagen. Also die Geschwister zu plagen, das geht von selber. Oder sie zu ärgern. Also das muss man denen nicht vorleben. Jetzt muss mal dein Geschwisterchen wenig ärgern, weil das braucht es. Nein, das kann das Kind selber. Und jetzt habe ich neulich gehört, und das mag auch so sein, dass bis zum 4. Lebensjahr die Kinder das eher nicht reflektiert tun. Also nicht reflektiert heißt nicht mit Absicht. Und dann sagt man, ja, und deshalb sieht man ja eigentlich, dass sie eigentlich gut sind. Nee, wenn sie es nicht reflektiert tun und trotzdem tun, dann zeigt es etwas anderes, nämlich, dass sie tatsächlich das in sich haben. Sie müssen noch nicht mal drüber nachdenken oder es bewusst reflektierend einsetzen, sie tun es einfach. Und der Grund, den werden wir uns nachher noch anschauen. Bei der ganzen Frage, ob der Mensch gut ist, stellt sich eine weitere Frage, und die habe ich schon eingangs erwähnt. Was ist überhaupt der Maßstab dafür, dass der Mensch gut ist oder ob der Mensch gut ist oder ob er schlecht ist? Von Wilhelm Busch stammt ein Satz: Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Manche kennen das noch. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Nun, erklärt es irgendwas? Nein. Weil wir wissen jetzt, was das Gute ist, aber wir wissen immer noch nicht, was das Böse ist. Ja, es wird im Prinzip gesagt, das Gute ist das Gegenteil vom Bösen. Ja, was ist dann das Böse? Also man dreht sich im breiten Kreis rum, und ich habe einen Beitrag gelesen von einem Mann namens Lothar Nichols, der schreibt einige Beiträge beim Planet Wissen, und der hat, und da will ich euch jetzt was vorlesen, ist nicht so lang, aber der sagt zum Thema Gutes und Böses interessante Dinge. Da heißt es: Eine allgemeine Definition, was gut ist und was böse ist, gibt es nicht. Trotzdem füllen alle Menschen innerhalb kürzester Zeit diese abstrakten Begriffe mit Inhalten. Inhalte, die für ihre Lebenswirklichkeit relevant sind. Das gilt für alle Kulturen. So besteht recht schnell Einigkeit darüber, dass es besser ist, barmherzig zu sein und dem anderen zu helfen, als ihn seinem Leid zu überlassen. Auch scheint kaum ein Zweifel darüber zu bestehen, dass es besser ist, fair zu sein als ein Betrüger. Auch die Wahrheit wird der Lüge vorgezogen, wenn es darum geht, Gutes zu benennen. Überall wird man sich schnell auf diese und ähnliche Konventionen einigen können. Dabei sind alles lediglich Interpretationen, denn genauso wenig wie es exakte Definitionen für das Gute oder das Böse gibt, genauso wenig sind beide Konzepte statisch. Von Situation zu Situation kann es unterschiedlich sein, ob etwas als gut oder böse bzw. schlecht eingeschätzt wird. Ich habe euch einfach die Schlagworte dahin gemacht. Was denkt ihr? Stimmt das? Ist es wirklich wahr, was der da abgelassen hat? Also der letzte Punkt, der hier, dass es situationsabhängig ist, der stimmt auf alle Fälle. Nicht in Bezug auf das Universal Gute und Böse, sondern auf das gelebte Gute und Böse. Denn für die einen ist Abtreibung gut, und für die anderen ist Abtreibung böse. Je nachdem, wer es betrachtet. Ja, für die Abtreibungsärzte, die damit viel Geld verdienen, für die ist es gut. Sie haben viel Arbeit. Und für die, die das Leben schützen wollen, ist es böse. Aber die anderen Sachen, ist es wirklich so, dass Barmherzigkeit, Fairness oder Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit, ist es wirklich so, dass das universale Werte sind, die, über die man sich schnell, leicht einigen kann? Ist es wirklich so? Wenn es wirklich so wäre, müsste diese Welt ein Paradies sein. Unsere vom christlich-abendländischen Mutterboden genährten und geprägten Intellektuellen gehen wie selbstverständlich davon aus, dass das, was sie mit der Muttermilch als soziokulturellen Werteboden aufgesogen haben, dass das selbstverständlich überall der Fall ist. Dass das keinen Bezug hat zu irgendwelchen religiösen Werten. Dass der Mensch selber in der Lage ist, das für sich zu erkennen. Ich habe letzten Sonntag die drei großen abrahamitischen Religionen miteinander verglichen und da kommen wir heute nochmal zurück auf das Thema in diesem Kontext. Weil es ist interessant, was der Islam zum Beispiel zum Thema Barmherzigkeit zu sagen hat. Mohammed ist Allahs Gesandter und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Der Islam kennt kein universales Gebot der Barmherzigkeit. Der Moslem ist barmherzig seinem Glaubensbruder gegenüber. Wie ist es bei den Juden? Da würden wir jetzt erwarten, man spricht ja immer vom jüdisch-christlichen Abendland, dass dort ein anderer Wind weht. Der Talmud ist die Quelle der jüdischen Rechtsprechung und des Ganzen letztendlich, er ist die, da wo das jüdische, das, der jüdische Glauben quasi Substanz wird, wo er verwirklicht wird. Und der Talmud sagt zum Beispiel über den Unterschied zwischen Juden und Juden folgendes, Juden und Nichtjuden folgendes. Ein Jude darf einem Nichtjuden seinen Lohn vorenthalten. Ein Jude darf einem Nichtjuden ungestraft töten. Bei einem Nichtjuden kann die Todesstrafe mit nur einem Zeugen verhängt werden, währenddessen ja es, wir als wissen aus der Bibel, dass jedes Zeugnis auf zweier oder dreier Zeugen Mund bestehen soll. Und so ist es auch bei der Verurteilung eines Juden. Dessen Verurteilung darf nur mit zwei oder drei Zeugen stattfinden. Nachzulesen in Sanhedrin 57a. Also wer sich das, wer denkt, der Eugen erzählt hier ein bisschen Schauermärchen, darf es gerne nachlesen. Der babylonische Talmud lässt sich vom Online-Archiv runterladen. Da gibt es auch deutsche Ausgaben von 1903. Diese Ausgabe ist von einem jüdischen Gelehrten übersetzt und publiziert worden. Ebenfalls in Sanhedrin, da in 58b, sagt ein Rabbi Hanania, wenn ein Nichtjude einen Israeliten schlägt, so verdient er den Tod. Also allein fürs Schlagen verdient ein Nichtjude den Tod. Jetzt stellt man sich die Frage, warum ist es so? Und die Antwort ist im selben, mehr oder weniger im selben Kapitel, wenn jemand einen Israeliten ohrfeigt, so ist es ebenso, als hätte er die Gottheit geohrfeigt, als hätte er Jahwe geohrfeigt. Und das ist der Unterschied. Ich will mal gar nicht drüber reden, wie der Talmud die Nichtjuden benennt. Das will ich gar nicht sagen. Nur Folgendes. In Sanhedrin 37a lesen wir noch Folgendes, und das erklärt auch etwas vom Werteverständnis. Wenn jemand eine israelitische Seele vernichtet, es ihm die Schrift anrechnet, als hätte er eine ganze Welt vernichtet. Und wenn jemand eine israelitische Seele erhält, es ihm die Schrift anrechnet, als hätte er eine ganze Welt erhalten. Dieser Satz ist übrigens scheinbar bei Schindlers Liste eingegangen als ein Prinzip, was den Schindler offensichtlich irgendwie geprägt haben soll. Nur mit dem Unterschied, dass das nicht von einer israelitischen Seele die Rede ist, sondern von einer Seele im Allgemeinen. Da wurde dann aus dem Talmud-Spruch, der sehr exklusiv ist, wurde ein universales Prinzip, weil das liest sich natürlich besser. Warum bringe ich diese Dinge? Um diese Religion schlecht zu machen? Nee. Ich glaube, dass letztendlich jede Religion die Tendenz hat, exklusiv zu sein und die Gebote, die gelten, besonders Liebe, Barmherzigkeit etc., auf die eigenen Reihen zu applizieren, exklusiv. Das ist ja das, was Jesus auch in der Bergpredigt angesprochen hat. Jesus hat diese Problematik gesehen, dass letztendlich edles Verhalten oft bei der Freundschaft oder bei der Familie endet. Dass man halt Familie einlädt oder Freunde einlädt zum Essen mit der Erwartung, wieder eingeladen zu werden. Dass man leidet mit der Erwartung, wenn man in Not ist, wieder geliehen zu bekommen. Jesus macht aber deutlich, dass gutes, Gott wohlgefälliges Verhalten darüber hinausgeht. Es bedeutet zum Beispiel, die Feinde zu lieben. Sich, wenn nötig, übers Ohr hauen zu lassen. Den Frieden mit jedermann zu suchen. Nicht nur Gerechtigkeit zu üben, sondern eben auch Barmherzigkeit und Verzeihen. Nur im Christentum finden wir Gebote wie: Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen oder die es euch nicht wieder vergelten können. Und nachlesen könnt ihr das alles in Matthäus 5, 38 folgende, spätestens da, aber Matthäus 5 insgesamt, dort fängt die Bergpredigt an, geht bis einschließlich Kapitel 7. Dort sind all diese Dinge drin. Und ich empfehle sie euch, wenn sie euch nicht mehr präsent sind, sie euch wieder mal zu Gemüte zu führen. Wir haben ein Beispiel hier, Matthäus 5, 43 bis 44, wo es heißt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Erinnert euch das an etwas? Etwas Ähnliches habe ich gerade vorgelesen aus dem Koran. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das findet man sonst nirgends. Deshalb ist allein der christliche Glaube ausgestattet mit diesem universalen Liebes-, Barmherzigkeit- und Hilfsgebot. Und ob wir das immer so leben, ist eine Sache. Ja, da bin ich gerne bereit zuzugeben, dass wir oft versagen, es zu tun. Aber wir haben es zumindest in unserer Schrift drin. Unser Religions- und Glaubensstifter, unser Herr und Heiland sagt uns, dass wir nicht nur für uns und unsere Glaubensgeschwister sorgen sollen, sondern dass wir im Prinzip für alle da sein sollen. Warum? Das ist ja logisch, weil er alle im Blick hat. Das Problem ist, unsere humanistischen Intellektuellen, die wollen nicht realisieren, dass sie immer noch von dieser Quelle der Prägung, des Einflusses, des Reichtums, der Großherzigkeit schöpfen Und man so leichtfertig sagt, ja, das Christentum hat abgewirtschaftet, wir können jetzt, der Humanismus ist in der Lage, das selber zu managen. Er wird es nicht schaffen. Der Humanismus und der Atheismus, ich habe es schon erzählt, hat eine Blutspur hinter sich hergezogen, die wahrscheinlich die in 100 Jahren mehr Blutzoll gefordert hat, als die sogenannte christliche Blutspur über 2000 Jahre. Und da lasse ich es nochmal dahingestellt, und David hat ja neulich auch mal darüber gesprochen, ob all das, was im Namen des Christentums wirklich ein Ausdruck des Christentums war, oder ob es nicht einfach einer Ausdruck einer christlich sozialisierten Gesellschaft war, die aber von Christus nicht wirklich durchdrungen war und auch nicht geprägt war. Für den Christen ist jeder Mensch gleich, gleich viel wert. Da gibt es nicht, wenn ein Christ geschlagen wird, dann muss der Schläger getötet werden. Da gibt es nicht, wer einen Christen schlägt, der schlägt Gott ins Gesicht. Für einen Christen ist jeder Mensch gleich viel wert, weil jeder potenziell zu Gottes Volk gehören kann. Und weil jeder von Jesu Blut gekauft worden ist, gleichermaßen. Und das, bevor er gläubig war. Versteht ihr? Der Casus Knactus ist, dass Christus für die Welt, für den Menschen, für dich gestorben ist, als du noch Sünder warst, als du noch nicht zum Volk Gottes gehört hast. Da hat er dir schon seinen Jesuswert zugemessen. Bei den anderen Religionen wirst du erst wertvoll, wenn du zu ihnen gehörst. Für Gott bist du wertvoll, bevor du zu uns gehörst. Das ist der Unterschied. Wir sehen also, wenn wir entscheiden wollen, welchen Maßstab wir nehmen, dann ist es nicht einfach nur, ja, alle monotheistischen Religionen sind gleich, nehmen wir irgendein heiliges Buch, das nehmen wir als Maßstab und gut ist. Nein, es ist die Frage, welchen Maßstab nehmen wir wirklich, um zu entscheiden, was gut und was böse ist. In Micha 6, 8 lesen wir, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Hier ist der Schlüssel für ein Leben, das den Maßstab oder die Bezeichnung gut verdient. Es ist der Schlüssel. Und das Erste ist, dass wir darauf achten, was gesagt ist. Wir sind angewiesen darauf, dass uns jemand sagt, was gut ist. Wir wissen es nicht aus uns selber. Selbst wenn wir im Prinzip durch den Sündenfall ein selbstgewähltes Schicksal ausbaden müssen, nämlich ständig wählen müssen, was gut und böse ist. Wir müssen es wählen. Das Problem ist nur, wir haben keinen Maßstab dafür, zu entscheiden, was gut und böse ist. Das muss uns jemand sagen, das muss uns die Offenbarung Gottes sagen. Warum ist es so? Warum haben wir diesen Maßstab nicht? Warum können wir nicht aus uns selber heraus entscheiden, was gut und böse ist? Weil wir unter unserer Sündennatur versklavt sind. Und wer versklavt ist, der ist nicht frei. Zweite ist, Gott entscheidet, was gut ist, nicht wir. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht auf irgendwen achten, sondern auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Und nämlich der Gott, der Jahwe-Gott, von dem ich letzten Sonntag gesprochen habe, der in seinem Wort, der Bibel, seinen Willen erklärt hat. Und das Dritte ist, dass das Gute ist Folgendes, das Recht, Gerechtigkeit zu tun, in Güte zu handeln und zu wissen, dass wir einem Gott Rechenschaft geben werden. Es geht nicht nur darum, das, was uns gesagt ist, zu tun und gütig zu sein. Es geht auch darum, unser Leben wird erst gut, wenn wir uns vor Gott verantwortlich wissen und in dieser Verantwortlichkeit Gott gegenüber auch leben. Das macht unser Leben gut. Ohne Gott im Leben des Einzelnen wie der Gesellschaft versinken wir in Nihilismus, in Relativismus. Wir versinken in einen Zustand, wo im Prinzip es egal ist, wie ich lebe. Wo ich mir meinen Maßstab selber basteln kann und sagen kann, Abtreibung ist gut. Selbstmord ist auch gut. Andere abzuknallen ist auch gut, weil es nützt mir. Solange ich für mich sorgen kann, nach dem Gesetz des Stärkeren, ist das für mich gut. Wenn es keinen Gott gibt, vor dem ich mich verantworten muss, ich kann mich immer noch der Geschichte und der menschlichen Verantwortung durch Freitode entziehen, wenn ich meine, ich hätte jetzt genügend mich selber verwirklicht und mich selber ausgelebt und ausgetobt. Einzig die Tatsache, dass wir uns vor einem Gott rechtfertigen müssen für das Leben, was wir geführt haben, bringt uns an den Punkt zu sagen, wenn das so ist, dann kann ich hier nicht leben wie der Elefant im Porzellanladen. Dann kann ich nicht eine Wüste hinter mir hinterherziehen. Dann muss ich hier anfangen, so zu leben, dass ich vor diesem Gott bestehen kann. Vishal Mangalwati, der schrieb ein Buch, das Buch der Mitte. Und in diesem Buch erzählt er eine Tatsache, nämlich die, dass bis in die 60er Jahre hinein in Amerika der Suizid unter Jugendlichen fast nicht bekannt war. In den 80er Jahren haben sich jährlich 400.000 Jugendliche das Leben genommen. Was lag dazwischen? Zwischen den 60ern und den 80ern. Die späten 68er und die 70er. Die Zeit von Flower Power, die Zeit der sexuellen Revolution und Freizügigkeit, die Zeit der Drogen, die Zeit der Abkehr des Menschen von Gott, die Zeit der Abkopplung der Jugend von der Gesellschaft, des Ausklinken, wir machen unser eigenes Ding. Und die Konsequenz liegt auf der Hand. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es keinen Grund, wirklich zu leben, das Leben anzugehen, es zu meistern, sich ihm zu stellen. Kommen wir zurück zur Frage des nach dem Gut. Eines Tages kommt ein Mann zu Jesus mit einer Frage. Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jetzt kommt deine Stunde, wenn du nicht ganz so bibelfest bist. Was wird die Antwort Jesu auf diese Frage sein? Also wenn du sagen musst, ich weiß die Antwort, dann bitte nicht antworten, aber vielleicht ist jemand da, der den Mut hat zu sagen, hey, ich mache jetzt mal einfach, ich rate mal. Wer ist bereit, mal zu raten? Okay, dann nehme ich an, dass ihr alle wisst, was die Antwort Jesu ist. Die Antwort Jesu ist, was nennst du mich gut? Bist du dir im Klaren darüber, was du sagst, wenn du meinst, ich bin gut? Niemand ist gut. Niemand? Zumindest niemand von uns. Niemand von euch. Einer ist gut. Es gibt nur einen, der gut ist. Aber es ist nicht der Mensch. Es ist Gott. Nun sagt Jesus damit, dass er nicht gut ist? Nein, er sagt nur, den Anspruch, gut zu sein, den hat nur einer und das ist Gott. Und wenn du mich gut nennst, dann nennst du mich Gott. Jesus hat nicht gesagt, ich bin nicht gut. Er sagt nur, Gott allein ist gut. Und dann sagt ihm Jesus, was er zu tun hat, um ewiges Leben zu erben. Und dann sagt er, ja, ist uns bekannt, habe ich alles gemacht. Also er hat im Prinzip das Gesetz gehalten, denkt er. Und dann sagt Jesus, okay, dann verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Und komm und folge mir nach. Das heißt, in kurzen Worten gesagt, beginne ein neues Leben mit mir unter meiner Leitung und Verantwortung. Schenk dein altes Leben her, beginne ein neues. Dann wirst du ewiges Leben erben. Ein anderer Mann, ähnlich fromm wie der, ähnlich wissensbegierig wie der, kommt auch zu Jesus. Und dem sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also ewiges Leben erben und Reich Gottes sehen sind synonym, äquivalent. Die entsprechen sich oder gehören zusammen. Wenn ich ewiges Leben habe, dann sehe ich das Reich Gottes. Wenn ich das Reich Gottes sehe, dann habe ich ewiges Leben. Also das ist eine Gleichung. So, Jesus sagt damit im Prinzip, du musst von neuem geboren werden, um ewiges Leben zu erben. Habt ihr die Logik verstanden? Alles Gutes tun bringt nichts. Ohne Wiedergeburt bekommst du kein ewiges Leben, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Selbst mit aller Anstrengung würden wir es nicht schaffen, vollkommen zu sein. Jakobus sagt in Jakobus 2,10 sinngemäß, wer in einem Gebot das Gesetz übertritt, übertritt nicht einfach nur ein kleines Gebot, nein, er übertritt das ganze Gesetz. Es ist nicht so, wie wenn ich eine Ampel überfahre, dann kriege ich den Führerschein für einen Monat entzogen und ein paar Punkte in Flensburg, aber ich kriege den Führerschein wieder, ich darf wieder fahren. Oder wenn ich zu schnell fahre, 10 Kilometer oder so, dann kriege ich halt eine Bußgeld, aber ich darf weiterfahren. Wenn ich ein Gebot des göttlichen Gesetzes übertrete, dann habe ich das ganze Gesetz übertreten und dann ist alles hinfällig, was ich je versucht habe zu tun. Und es wird uns nicht gelingen, alle Gebote immer, jederzeit zu halten. Warum? Weil das unsere Natur nicht zulässt. Und wir mögen sogar die Gebote kennen, wir mögen sie sogar versuchen bei uns abzuspeichern und versuchen zu halten. Aber es ist wie mit meinen USB-Sticks. Heute Morgen habe ich die Predigt, die Präsentation auf einen anderen USB-Stick als diesen abgespeichert. Und dann kam ich hierher, wollte ihn reinstecken in den Computer und was macht das blöde Ding? Kann es nicht lesen, versucht ihn zu formatieren. Habe ich es versucht mit einem anderen Computer, ging auch nicht. Also es war ein allgemeines Versagensproblem, nicht der Computer, sondern des Sticks. Dass du nicht sündlos leben kannst, ist nicht ein Problem der Umwelt, sondern es ist ein Versagen von dir, diesem USB-Stick. Der ist kaputt. Der jetzt nicht. Den habe ich dann zu Hause geholt, haben reingesteckt, wunderbar, alles funktioniert. Ihr seht die Präsentation. Du musst ganz werden. Du musst neu werden. Damit du in Gottes Ordnung leben kannst. Der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen. Ja, wenn es nur darum ginge, einfach seinen, mein Leben läuft nicht so gut, wie es laufen könnte. Ich glaube, ich verändere es. Ich drehe das Rad um. Ich fahre 180 Grad andere Richtung. Abgewichen? Okay, vom Weg abgewichen. Zurück auf den Weg und gut ist. Nein, nicht gut ist. Allesamt sind sie verdorben. Das Umkehren reicht nicht, wenn man völlig und allesamt verdorben sind. Man braucht es etwas anderes. Viele, auch viele Christen denken, es reicht einfach umzukehren, versuchen sein Leben aus eigener Kraft zu verändern. Aber das reicht nicht. Unsere Natur, unser Innerstes ist so kaputt, dass es nicht kann. Die Konsequenz ist, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Weder du noch ich können aus uns heraus Gutes tun und gut sein. Das steht im Gegensatz zu dem, dass der Mensch gut ist und frei ist, Gutes zu tun. Jesus berührt dieses Thema, als er davon sprach, dass man in der Nachfolge, in seiner Nachfolge frei werden kann. Er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, ich werde euch frei machen. Und dann kommen die Menschen und sagen, wie kannst du sagen, wir wären unfrei, wir sind Abrahams Kinder, wir sind doch frei. Und was sagt Jesus diesen Leuten? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Oder der Sünde Sklave. Dulos ist Sklave. Wer Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Er ist eben nicht frei, wie er meint. Die Menschen heute sind nicht frei, wie sie meinen zu sein. Du bist, wenn du Jesus nicht kennst, wenn Jesus nicht in deinem Leben ist, nicht frei. Jesus allein kann dich frei machen. Jesus sagt ihnen, die Tatsache, dass ihr nicht das Gute tun könnt, dass ihr die Sünde tut, zeigt, dass ihr nicht frei seid. Ihr könnt nicht anders als zu sündigen. Ihr könnt nicht anders als zu lügen, als zu betrügen, als andere zu plagen, als andere zu unterdrücken oder auf andere herabzusehen. Das ist in eurer Natur. Fassen wir zusammen. Der Mensch ist nicht wirklich gut. Er ist sowohl von der Sünde verdorben in seinem Innern als auch Sklave der Sünde und muss ihr gehorchen. Und in diesem Zustand kann er das Gute nicht erkennen. Es muss ihm offenbart werden, was der Maßstab fürs Gute ist. Und selbst wenn er das Gute erkennen könnte in diesem Zustand, ist er nicht in der Lage, es zu tun, weil er eben Sklave der Sünde ist. Jesus muss das Gute tun, für uns tun und der himmlische Vater muss es uns zurechnen. Nur durch dieses Geschenk dessen, was Jesus für jeden von uns getan hat und gelebt hat, durch dieses Geschenk können wir vor Gott treten und sagen, ich bin gerecht gemacht. Jesus hat für mich vollkommen und gänzlich das Gesetz gehalten. Er lebt und in ihm lebe ich. Wir werden wirklich gut, wenn wir neu und vollkommen werden mit Beginn der Wiedergeburt. Es mag sein, dass wir alle noch denken, ja, aber so gut bin ich noch nicht. Ich weiß, ich bin wiedergeboren. Ich weiß, dass Jesus in meinem Leben lebt. Ich weiß, dass ich begonnen habe, mit Jesus zu leben. Aber irgendwie so alles so rund läuft bei mir noch nicht. Oder? Geht es nur mir so? Es geht uns wahrscheinlich allen so, die wir mit Jesus einen Anfang gemacht haben. Aber mit der Wiedergeburt hat der Prozess des Neuwerdens begonnen. Und je mehr wir in Jesus wachsen, je mehr Jesus in uns wächst, umso mehr wird der alte Mensch verändert bzw. verdrängt. Seine Nachwirkungen, sein Leichnam, den wir noch mit uns mitschleppen, dieser Leichnam hat immer und immer weniger Kraft, über uns zu herrschen. Wir werden immer mehr in der Lage sein, das zu tun, was Jesus uns tun lassen will, gemäß dem Gehorsam, den wir leben. Deshalb, wir sind nicht bessere Menschen als die anderen, die nicht Jesus nachfolgen. Aber wir sind besser dran. Wir haben die Möglichkeit, Dinge tatsächlich anders zu leben. Es hängt an uns, inwiefern wir das dann tun. Inwiefern wir jeden Tag im Gehorsam Jesus gegenüber leben. Die Wiedergeburt wird uns geschenkt dadurch, dass der Heilige Geist Jesu Tod und Jesu Auferstehung uns schenkt, in uns wirksam werden lässt. Wir in diesen Tod und die Auferstehung Jesu hineingenommen werden. Ein Symbol dafür ist die Taufe. Am nächsten Sonntag, nach dem Gottesdienst, 14 Uhr an der Kandermündung, haben wir wieder eine Taufe. Da haben wir zwei Täuflinge, vielleicht werden es noch mehr. Hängt ganz davon ab, ob du sagst, ich will ganz Jesus nachfolgen. Und ich will diesen Neustart, den will ich dokumentieren, indem, dass ich mich taufen lasse. Indem, dass ich sage, jawohl, ich will, dass ich mit Jesus gestorben bin und mit ihm auferstanden bin. Ich will, dass das auch für mich gilt. Ich will das als einen definitiv neuen Anfangspunkt für mich erleben. Alten Leben, Tschüss sagen und mein neues Leben mit Jesus beginnen. Du hast eine ganze Woche Zeit, dir das zu überlegen, dich darauf vorzubereiten. Sag es mir bei Zeiten Bescheid, dass man es einplanen kann, je nachdem, dass du dich auch noch mit jemandem auf die Taufe vorbereiten kannst. Und so eben nicht nur weißt, was du möchtest, sondern auch, was da passiert. Und vielleicht auch im Gespräch die eine oder andere Sünde bekennen kannst, ablegen kannst, Gebundenheiten etc. ablegen kannst, um wirklich neu anfangen zu können. Also wenn du möchtest, dann kannst du heute einen Anfang machen, kannst für dich beten lassen, kannst sagen, ich will nicht erst auf den Sonntag warten, aber ich will jetzt schon Jesus sagen, dass ich das am Sonntag dann machen will. Ich will jetzt schon, so, ich sag's mal so, einen Vorvertrag machen. Ich will nicht das auf eine lange Bank schieben. Sich taufen zu lassen bedeutet, wirklich das definitiv zu machen. Und da lade ich dich dazu ein. Ich hoffe, diese Predigt hat euch etwas geholfen zu erkennen, woher wir unser Verhalten haben, auch einzuschätzen, warum wir nicht so gut sind, wie wir es meinen zu sein, und auch ein bisschen Argumentationshilfe zu geben, wenn ihr wieder mal auf Leute stoßt, die sagen, ja, aber der Mensch ist doch gut. Ja, aber woher kommt denn das Böse, wenn der Mensch so gut ist? Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Amen.